Radio Sai, Deutschland.
Willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Sie hören heute in der Reihe Lesungen die 10. Folge aus der Serie Sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Shri Satya Sai Baba zu Füßen. Die Biografie, die Professor Kasturi in 4 Bänden schrieb, schildert die frühen Ereignisse aus Bhagavan Shri Satya Sai Babas Leben. Wir hörten von wunderbaren und humorvollen Begebenheiten, die wir in einer Rückschau in den letzten Folgen noch einmal in Erinnerung riefen. In der 8. Folge begannen wir mit dem Kapitel Derselbe Baba. Professor Kasturi geht in diesem Kapitel ausführlich auf die Identität der beiden Avatare, Sai Baba von Shirdi und Satya Sai Baba, ein. Zum ersten Mal sprach Swami über Vorkommnisse, die der Geburt Sai Babas von Shirdi, seiner vorherigen Inkarnation, vorausgingen und von Ereignissen aus den frühen Jahren im Leben von Shirdi Baba bis zu dem Tage, wo er sich in Shirdi niederließ. Devotees berichteten über ihre Begegnungen mit Shirdi Sai Baba und mit Satya Sai Baba, die die Ähnlichkeiten in ihren Handlungen und Worten belegen. Nehmt von mir so viel Glückseligkeit, wie ihr könnt, und lasst alle eure Sorgen bei mir. Ich werde alle eure Lasten tragen. Diese Aussagen kennen viele Devotees von Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Aber diese Versicherungen wurden auch mit den gleichen Worten vielen glücklichen Seelen durch Shirdi Sai Baba gegeben, wie die Berichte von Zeitgenossen bezeugen. Beide Avatare ließen durch ihre Worte und Taten immer wieder ihre Göttlichkeit erkennen. In der heutigen Sendung setzen wir das Kapitel Derselbe Baba fort. Professor Kasturi zieht immer wieder die Biografie von Shirdi Sai Baba, die Shri Sai Satcharita von Hemad Pant, zum Vergleich heran, um die Ereignisse, Worte und Taten von Shirdi Baba und Bhagavan Shri Satya Sai Baba zu veranschaulichen. So berichtet zum Beispiel die Satcharita, dass Shirdi Baba zu sagen pflegte: Ich bin die Mutter, der Ursprung aller Lebewesen, die Harmonie der drei Grundeigenschaften Gunas, die treibende Kraft für alle Ereignisse, der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer. Und auch Shri Satya Sai Baba hat viele Male angekündigt, er sei herabgekommen, um die Welt zu retten, und dass er der Herr selbst sei. Die heutige Folge von Malte Friedrich gelesen, berichtet auch von den vielen Ansprachen, die Swami auf seinen vielen Reisen im Lande hielt, und bringt Zitate aus diesen Reden.
जब मुस्कुराते अपनी प्यारी प्यारी नजर से साई रोते दिलों को हंसाते तुम पास जब भी आते जरा सा जब मुस्कुराते अपनी प्यारी प्यारी नजर से रोते दिलों को हंसाते प्यार भरे नजरों से रोते दिलों को हंसाते प्यार भरे नजरों से रोते दिलों को हंसाते दिल में उमंग और खुशी भर लाते प्यारे साई हमारे दिल खोल देखो ये मेरा इसमें न कोई दूजा बस एक तेरा बसेरा हमारे कहानी तेरे बिन जिया न जाए, सुनी लगे जिंदगानी प्यारे साई हमारे, दिल खोल देखो ये मेरा, दिल खोल देखो ये मेरा, दिल खोल देखो ये मेरा।
Vor zwei Jahren befand Baba sich im East Godavari District. Er war mit dem allerletzten Schiff, das mit Erlaubnis der Polizei den schlammigen Fluten des hochwasserführenden Flusses trotzte, nach Rajamandri übergesetzt. Alles war nass und matschig und es wehte ein kalter Wind, der fast 24 Stunden lang feuchten Nieselregen brachte. In Mirtipadu, etwa 10 Meilen von Rajamandri entfernt, sprach Baba von einer offenen Terrasse eines Bungalows aus zu einer Versammlung von Dorfbewohnern. Man konnte rundherum weite Wasserflächen sehen, die die ansteigende Godavari gebildet hatte, und den Regen, der sich wie ein Vorhang aus allen Richtungen auf Mirtipadu zubewegte. Doch der Regen konnte den unsichtbaren Schirm über dem Dorf nicht durchdringen und das Treffen nicht stören, das unbehelligt bis in die Nacht hinein anhielt. Wieder war es Baba, dessen Wille bewirkte, dass der Regen nicht vorwärts kommen konnte. Lasst uns zur Sacharita zurückkommen. Baba heilte Bhimaji Patel durch 2 Träume. Vielen Menschen gab er Weisungen in Träumen. Einem Menschen, der dem Trinken verfallen war, erschien er im Traum, und in diesem Traum saß er auf dessen Brust und drückte ihn, bis dieser versprach, keinen Alkohol mehr anzurühren. Träume bilden ein wichtiges Mittel der Kommunikation zwischen Baba und seinen Devotees. Baba entschließt sich, durch einen Traum zu warnen, zu lehren, zu unterweisen, zu behandeln oder zu operieren. Und Baba selbst plant den Traum und die Zeit. Und sein Wille geschieht. Durch Träume hat Satyasai Baba viele Devotees in Mantren eingeweiht, indem er seinen Darshan gewährte und dem Aspiranten, der dessen würdig war, die geheiligte Formel mitteilte. Wenn diese Menschen dann später nach Puttaparthi kamen, unterwies Baba sie in der Methode der Rezitation heiliger Formeln und über die Bedingungen für erfolgreiche spirituelle Praxis. Ebenso wie sich Shirdi Baba auf die Brust eines Trinkers setzte und ihm das Versprechen abrang, nie mehr Alkohol anzurühren, in einem Traum natürlich, so hat auch Baba einen unnachgiebigen Schwiegersohn eines seiner Devotees geschlagen, als dieser allein in einem fahrenden Zug in einem erster Klasse Abteil schlief. Der Mann sprang aus dem Zug, als dieser an einem kleinen Bahnhof hielt, und die Menschen, die sich um ihn versammelten, konnten Fingerabdrücke auf beiden Wangen erkennen. Ein geisteskranker Patient des Krankenhauses in Puttaparthi wurde ebenfalls von Baba geschlagen, obwohl dieser abwesend war, und die Ärzte, die um sein Bett herumstanden, waren Zeugen, wie der Bursche bei jedem Schlag gellend schrie und rief, er wolle sich bessern, und Baba bat, er möge mit dem Schlagen aufhören. Alle wunderten sich über Babas rätselhafte Methode, den Patienten von seiner ruppigen Ausdrucksweise zu heilen. Nach dieser Behandlung und dem Erleiden tatsächlicher körperlicher Schmerzen gab der Bursche seine ruppige Sprechweise auf und sang unentwegt Bhajans. Auch hier kann man die Kontinuität und Identität erkennen. Auf Seite 167 der Sacharita wird der Fall eines Jungen aus dem Punjab beschrieben, der Baba in einem Traum sah und hörte, wie Baba ihm befahl, nach Shirdi zu kommen. Er wusste nicht, wer Baba war und wo Shirdi lag. Doch glücklicherweise stolperte er in einem Laden über ein Bild Babas und konnte so nach vielen Abenteuern Shirdi erreichen. Viele Beispiele von genau der gleichen Art kommen einem auch bei diesem Avatar in den Sinn. Der Direktor eines Colleges in Südindien war überrascht, als sein Sohn, der an starken Herzbeschwerden litt, ihm eines Tages erzählte, er habe von einem Ort namens Puttaparthi geträumt, wo er geheilt werden würde. Er forschte nach, untersuchte die Eisenbahnfahrpläne aller Zonen, erhielt eine Kopie des Verzeichnisses aller Postämter und war überrascht zu entdecken, dass Puttaparthi ein Ort war, der existierte, denn es gab dort ein Postamt. Weitere Nachforschungen erbrachten die kostbare Mitteilung, dass sich Sri Satya Sai Baba dort befand und dass dieser durch seinen bloßen Willen alle Leiden heilen konnte. Wie Baba die glühende Anhängerin von Sri Tyagaraja Swami, Frau Nagaratnama aus Bangalore, zu sich rief, ist eine interessante Geschichte. Im Jahre 1951 erhielt der Raja von Venkatagiri zu seiner Überraschung einen Brief von ihr. Dieser lautete wie folgt: Höchster Herr, meine erwählte Gottheit Sri Tyagaraja gab mir im Traum ihren Darshan und trug mir auf, nach Venkatagiri zu fahren, um mich mit dem Darshan Gottes segnen zu lassen, der auf die Erde gekommen ist und bald auf seiner Reise Venkatagiri erreichen wird. Mein Herr sagte mir, dass Gott den Namen Sri Satya Sai angenommen hat. Sobald ich von dir höre, werde ich nach Venkatagiri kommen. Es war zu Krishnas Geburtstag, als sie Baba in Beantwortung dieses Gebots traf. Baba gab ihr die Möglichkeit, volle 2 Stunden in seiner Gegenwart Lieder zu Ehren Tyagarajas zu singen. Er segnete sie auch mit einer Statue von Sri Rama, die er für sie materialisierte. Nach dem Empfang dieser Statue war sie über 24 Stunden in einem Zustand ekstatischer Bewusstlosigkeit. Sie war glücklich, dass Baba sie zweifach gesegnet hatte. Mit einem friedvollen Ende und mit der Erinnerung an Rama bis zum allerletzten Augenblick ihres Lebens. Hunderte von Menschen kommen von solch geheimnisvollen Einladungen angezogen nach Puttaparthi. Es gibt da zum Beispiel den Fall von Sukumara Menon, der per Telefon von Babas Stimme gerufen wurde, zu ihm zu kommen, durch einen Anruf, der nirgendwo im Netz registriert wurde, durch einen Anruf, der ihn in seinem Zimmer erreichte, als Baba eigentlich an einer Feier zu einer Hauseinweihung in Bangalore teilnahm. Sukumara Menon schrieb mir über den mysteriösen Telefonanruf und das Gespräch, das er mit Baba hatte. Als ich dies Baba gegenüber erwähnte, sagte er: Du weißt es jetzt, weil er darüber geschrieben hat. Doch bedenke, dies ist nur ein Millionstel Teil meines göttlichen Spiels. In der Tat kann das, was auf Seite 68 der Satcharita erwähnt wird, als korrekter Bericht von dem angesehen werden, was heutzutage in Puttaparthi geschieht. Die Devotees konnten sich ihm nicht eher nähern, als bis er bereit war, sie zu empfangen. Niemand konnte aufgrund eigenen Entschlusses dorthin fahren. Niemand konnte dort so lange bleiben, wie er wollte. Sie konnten alle nur so lange bleiben, wie Baba es wollte. Sie mussten den Ort verlassen, wenn Baba es ihnen gestattete. Einmal, als eine lange Reihe von Ochsenkarren aus Bukapatnam sich Puttaparthi näherte, die Besucher aus vielen verschiedenen Orten brachten, sang Baba jubilierend: Ayahe! Ayahe! Babaji ka Karawan! Dort kommt Babas Karawane! Ich sagte: Die Menschen, die hierher kommen, fahren wieder fort und erzählen es ihren Nachbarn, Freunden und Verwandten, und so steigt die Zahl an. Baba wandte sich mir zu und bemerkte: Nein, niemand kann zu mir kommen, wenn ich ihn nicht gerufen habe, auch wenn 100 Leute drängen, ziehen oder schieben. Jeder, der nach Puttaparthi kommt, verlässt es mit dem Gebet: Hilf mir, dass ich wiederkommen kann, oder bitte lass mich wieder an diesen Ort kommen. Denn sie wissen, dass niemand ohne Babas ausdrücklichen Wunsch diese Pilgerreise vollziehen kann. Und wenn er sagt, bleibt, dann bleiben sie, ob sie nun Urlaub in ihrer Dienststelle haben oder nicht. Und wenn er sagt, geht nicht, dann gehen sie nicht. Wenn er sagt, fahrt, dann fahren sie, wenn auch unwillig. Denn wie die Devotees in Shirdi erfuhren, wenn sie gewissenhaft den Befehlen Sai Babas folgten, dann erwartete sie eine eilige Arbeit, wenn sie ihren Heimatort erreichten. Es ist unnötig, die Beispiele der Identität von Gebaren, Stil, Raterteilung, Verhalten und göttlichem Spiel zwischen diesen beiden Manifestationen zu vervielfachen. Devotees von Satya Sai Baba hörten, wie er ihnen versicherte: Warum fürchten, wenn ich doch hier bin? Du schaust auf mich und ich schaue auf dich. Alle eure Sünden sind in dem Augenblick vergeben, da ihr meinen Darshan empfangt. Ich werde alle eure Lasten tragen. Nehmt von mir so viel Glückseligkeit, wie ihr könnt, und lasst alle eure Sorgen bei mir. Versicherungen, die mit den gleichen Worten vielen glücklichen Seelen durch Shirdi Sai Baba gegeben wurden, wie die Berichte von Zeitgenossen bezeugen. Ich brauche keine Kultgegenstände bei der Verehrung, weder achtfach noch sechzehnfach. Ich bleibe da, wo vollständige Hingabe ist. Meine Schatzkammer ist immer gefüllt, sie fließt über. Ich sage euch, grabt und nehmt diesen Reichtum tonnenweise mit. Diese Gelegenheit wird nicht wiederkehren. Beharrt nicht darauf, euren eigenen Standpunkt zu begründen. Versucht nicht, die Meinungen anderer zu widerlegen. Nichts kann demjenigen anhaben, der seine Aufmerksamkeit mir zuwendet. Meidet die Gesellschaft von Atheisten, von unreligiösen und üblen Menschen. Seid allen gegenüber sanft und bescheiden. Seht mich in allen Wesen, in allen Insekten und Ameisen. Die sichtbare, bewegliche und unbewegliche Welt ist mein Körper und meine Form. Meine Schatzkammer ist gefüllt und ich kann jedem geben, was er wünscht. Doch ich muss berücksichtigen, ob er qualifiziert ist, zu empfangen, was ich gebe. Schaut auf mich mit ganzem Herzen, und ich werde euch in gleicher Weise anschauen. Um die Verwirklichung des Selbst zu erlangen, ist Meditation erforderlich. Wenn ihr das konstant praktiziert, wird die Aktivität eures Geistes besänftigt werden. Gebt den Durstigen Wasser, den Hungrigen Brot und lasst Fremde auf eurer Veranda sitzen und sich ausruhen. Wenn euch danach ist zu geben, dann gebt. Wenn euch nicht danach ist zu geben, gebt nicht. Aber bellt nicht wie ein Hund. Ich brauche keine Tür, um dort einzutreten. Ich lebe immer überall. Vorliebe für Dinge oder Anhaftung passen schlecht zu einem ockerfarbenen Gewand. Die Suche nach Gott soll nicht mit leerem Magen vorgenommen werden. Lasst euren Stolz und euren Egoismus los und ergebt euch mir, der ich in eurem Herzen wohne. Diese Aussagen, die dem Buch Satcharita entnommen wurden, kann man gleicherweise täglich im Gespräch von Satya Sai Baba mit Devotees hören. Denn die Mission und der Meister sind dieselben. Es gibt andere Feststellungen in der Satcharita wie: Alle Menschen belästigten ihn, indem sie teure, unnötige und nutzlose Dinge mitbrachten. All die Kultgegenstände des Shirdi-Sansthan wurden von verschiedenen reichen Devotees auf Vorschlag oder nach dem Beispiel anderer mitgebracht. Baba mochte es nie, dass Menschen sich in Unkosten stürzen, um seinen Darshan zu bekommen, auch nicht, um heilige Festtage zu feiern oder auf irgendeine Pilgerreise zu gehen. Baba sah die Schwierigkeiten seiner Devotees voraus und beseitigte sie zu gegebener Zeit. Baba respektierte die Gefühle seiner Devotees und gestattete ihnen, ihn nach ihren Vorstellungen anzubeten. Baba war über alle Maßen vergebend, nie gereizt, geradlinig, sanft, tolerant und unvergleichlich zufrieden. Baba las und verstand alle Gedanken seiner Devotees. Er unterdrückte die schlechten Gedanken und ermutigte die guten. Alle diese Äußerungen sind in vollem Umfang auch auf Sri Satya Sai Baba anzuwenden. Isai Satcharita sagt, Sai Baba kannte alle yogischen Praktiken sehr gut. Swami Amritananda, in den Zeiten seiner Askese, ein Begleiter von Bhagavan Ramana Maharshi, bestätigte, dass Satya Sai Baba besser als jeder, dem er zuvor begegnet war, in der yogischen Wissenschaft bewandert sei, denn er hatte dem Swami die Fehler aufgezeigt, die sie bei ihren Yoga-Übungen begangen hatten, in den Jahren, bevor Baba in Puttaparthi geboren wurde, was bei beiden zu chronischem Asthma geführt hatte. Jedes Jahr kommen viele Fälle aufgrund fehlgeleiteter Yoga-Praktiken zur Behandlung und Korrektur zu Baba. Die folgende Aussage in der Sai Satcharita könnte ebenso gut über den jetzt lebenden Avatar geschrieben worden sein. Für ihn sind alle Aufgaben gleich. Er kennt weder Ehre noch Schmach. Auch Satya Sai Baba kümmert sich in Prashanti Nilayam um das kleinste Detail der geringsten Aufgabe. Er sitzt auf dem Boden, schläft auf einer Matte, zögert nicht bei Sonne oder Regen hinauszugehen, erklimmt den schneebedeckten Himalaya barfuß, bringt trotz der Enge und der langen Reise eine beträchtliche Menschenmenge in seinem Auto unter, geht lange Strecken ohne Nahrung und Getränke zu sich zu nehmen und erzieht die Gerichte vor, die die Armen essen. Denn er sagt, niemand soll meinetwegen extra Ausgaben oder Mühen haben. Das Buch schreibt über den vorherigen Avatar. Baba las im Herzen der Menschen und sprach es aus. Baba erhielt bereits eine drahtlose Botschaft. Durch seine Berührung verwandelte Baba Rosinen mit Kernen in kernlose Rosinen. Baba gab seinen Devotees sowohl in spirituellen als auch in weltlichen Dingen Weisungen. Für Baba gab es keinen Unterschied zwischen einer Kaste und einer anderen Kaste, auch nicht zwischen diesen oder jenen Wesen. Immer liebte Baba die, welche das Wissen von Brahma studierten, und er ermutigte sie. Jeder wird in dem gegenwärtigen Avatar dieselbe mütterliche Besorgtheit entdecken, dieselbe Schlichtheit im Ausdruck, dieselbe tiefgründige Weisheit, dieselbe universale Einstellung, dieselbe alles erobernde Liebe, dieselbe Allgegenwart und dieselbe Allmacht. Satya Sai Baba sagt oft, er sei in Shirdi gewesen, wenn er sich in dem Zustand befand, den wir Trance nennen. Als er nach seiner Erklärung, das heißt als 14-jähriger Junge, nach Puttaparthi zurückkam, nahm er eine Frucht, die keiner in Puttaparthi zuvor gesehen oder gekostet hatte. Die Schwester von Petta Venkaparaju sagte, sie habe Baba gefragt, welche Art Frucht das sei, und sie erhielt die Antwort, sie stamme aus Shirdi. Baba schlug vor, sie in Stücke zu schneiden und diese während der abendlichen Bhajans zu verteilen. Die Frau bat Baba jedoch, dass jeder zumindest eine ganze Frucht erhalten solle, so dass die Gabe geschätzt werden könne. Also forderte Baba sie auf, ihm einen großen Korb mit Deckel zu geben. Er klopfte nur einmal gegen den Korb und die Frau sah, dass er voll von den Früchten war. Als am Abend die Bhajans begannen, sah sie über 100 Menschen und so fürchtete sie wieder, es würden nicht alle eine ganze Frucht erhalten, denn in dem Korb befanden sich höchstens 30 oder 40. Sie berichtete Baba, wie nervös sie sei. Doch Baba gab an jenem Abend nach den Bhajans jedem der 100 Menschen aus dem Korb eine ganze Frucht. und die Frucht war so fremdartig und so süß. Dieselbe Frau berichtet von einem anderen wunderbaren Ereignis. Sie bedrängte Baba mit der Bitte, ihr eine Vision zu gewähren, um ihrem Herzen Glauben einzuflößen, denn sie wollte die Geschichte des Sai-Avatars nicht als Erfindung abtun, eine Einstellung, die viele in ihrer Familie leichtfertig übernahmen. Baba hatte eine Vorliebe für genau diese Frau, weil sie eine schlichte Seele war, von Leid geschlagen. So sagte er ihr: »Ich werde dir heute Abend meinen vorherigen Körper zeigen.« Sie bekannte, dass sie vor Freude kaum an sich halten konnte und betete, dass der Nachmittag kürzer sein möge und schneller Sonnenuntergang sei. Sowie die Dämmerung kam, führte Baba sie über einige Türschwellen bis in die hintersten Räume des Hauses, und als sie den hintersten erreichten, nahm er seine Hand, mit der er die ganze Zeit ihre Augen bedeckt hatte, fort und bat sie, in die Ecke zu schauen, auf die er mit seinem Finger zeigte. Die Frau schaute. Und dort saß Shirdi Sai Baba auf dem Boden, in seiner charakteristischen Haltung, jedoch, sagte sie, mit geschlossenen Augen und Vibhuti-Zeichen auf Stirn und Armen. Die Räucherstäbchen vor ihm brannten und der Rauch stieg gerade in die Luft empor. Sein Körper leuchtete in einem fremdartigen Glanz und rundherum roch es wunderbar. Nach etwa einer Minute fragte Baba sie: »Hast du gesehen?« Und als sie antwortete: »Oh, wie wunderschön!«, legte er ihr wieder seine Hand über ihre Augen und führte sie nach draußen. Vielleicht war ja die Vision der beiden Lehrer, die das Buch Sai Satcharita schrieben, Herr Kondappa und Herr Suppanachar, auch von dieser Art. Sie geben keine Einzelheiten darüber in ihrem Buch an. Baba hat oft gesagt, dass die Kontroverse darüber, ob es sich um denselben Baba handelt, bedeutungslos und unwichtig sei. Denn, wie er sagt, wenn es zwei Stücke einer Süßigkeit gibt, eines viereckig, das andere rund, eines gelb und das andere purpurrot, kann man nicht eher glauben, dass beide dieselben sind, bevor man sie gekostet hat. Kosten, erfahren, das ist das Entscheidende, wenn man die Identität erkennen will. Diejenigen, die das Glück hatten, einer Ansprache Babas anlässlich einer öffentlichen Versammlung zuhören zu dürfen, werden die Aufregung und die Inspiration jener Erfahrung viele Jahre hindurch bewahren. Nichts, dem sie später zuhören mögen, wird das Außergewöhnliche jenes Anlasses mindern. Normalerweise spricht Baba Telugu, obwohl er sich mit Devotees in fast allen Sprachen unterhält, in Tamil, Kannada, Hindi, Sindhi, Englisch und so weiter. In der Tat findet seine Allwissenheit in jeder Form ihren Ausdruck. Seine Diktion und sein Stil sind einfach und direkt, voller Sprichwörter, Parabeln und anschaulicher Illustrationen, die er der gegenwärtigen Erfahrung der Menschen vor sich entnimmt. Und so werden seine Worte den Herzen der Zuhörer eingeprägt. Er lehnt es ab, seine Ansprachen als Reden zu bezeichnen, denn niemals werden diese vorher geschrieben, über die Köpfe der Menschen hinweggehalten oder an die Massen gerichtet. Baba zieht das Wort Sambhashana, das heißt Gespräch, vor und seine Art, wie er auf die persönlichen Probleme eingeht und individuelle Zweifel beantwortet, macht diesen Ausdruck sehr passend. Die Wirkung seiner Ansprachen ist immer so, als spräche Baba die ganze Zeit zu dir allein. Nach ein oder zwei Minuten fesselt er deine Aufmerksamkeit so sehr, dass du vergisst, dass du einer unter Tausenden bist und du übergibst dein Selbst seiner Diagnose und Behandlung. Das bezaubernde Antlitz, die einnehmende Stimme, das strahlende Lächeln, die klärende Geste, all dies wird zu deinem persönlichen Besitz. Sein Rat, seine Aufforderung sind so persönlich und von Liebe erfüllt, dass dein ganzes Selbst, wenn er zum Ende kommt, von ihm ergriffen ist. Er ist kein Redner oder Evangelist, nicht einmal ein Lehrer. Er ist die Regenwolke, die gekommen ist, um das ausgetrocknete Leben jedes Einzelnen zu nähren. Als er noch ein Junge war, pflegte Baba zu erklären, Er werde seine Aufgabe der Unterweisung Upadesha mit seinem 32. Lebensjahr beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt er nur gelegentlich Ansprachen, entweder anlässlich von Feiern wie Navaratri oder Shivaratri in Prashanti Nilayam oder auch an den sandigen Ufern des Chitravati, wenn sich Devotees um ihn versammelten und seine Unterweisung suchten, oder selten in der Satya Sai Baba District Board High School in Bukapatnam, wenn er zum Beispiel am Schultag die Feiern leitete. Im Nilayam oder am Fluss wurde seine Ansprache in der Regel durch die Frage eines Devotees initiiert, die allgemeine Probleme des sozialen Verhaltens oder der spirituellen Bemühungen betraf. Die Antwort, die Baba gab, beleuchtete nicht nur die gestellte Frage, sondern alle verwandten Themen. Einmal bewirkte eine zufällige Frage zum Leben nach dem Tod eine sehr erhellende Ansprache Babas zu den Themen des Bewohnens der gleichen Himmelssphäre, Nähe zu Gott, die Reise der körperlosen Seele, nach dem Garuda Purana, die innere Bedeutung der Beerdigungsriten verschiedener Gemeinschaften, die Existenz von Geistern, die Möglichkeiten, mit den Toten zu sprechen und selbst die Sitte, den Enkel nach dem Großvater zu benennen. Der Fragesteller oder andere Anwesende werden außerdem von Baba durch weitere Fragen angespornt, damit seine Darstellungen deutlich werden. Solche Erörterungen entstehen sehr informell, an fast allen Orten und zu allen Zeiten, denn Baba ist immer bereit, den Mut, der aus der Überzeugung stammt, zu vermitteln. Er ist der Lehrer schlechthin. Vor einigen Jahren hatten einige Devotees die Gelegenheit, etwa eine Woche mit Baba in den Horsley Hills zu verbringen. Jeden Tag saß Baba morgens und abends inmitten der Devotees und legte ihnen eine neue Fragestellung zur spirituellen Praxis vor. Jeden forderte er auf, seine spirituellen Praktiken, Ideale und Ideen vor ihm darzulegen. Er bat sie, Namen und Form der Gottheit zu nennen, die jeder Einzelne liebte, die Schrift, die den größten Einfluss in seinem Leben hatte, das Bild, das jeder sich von der letzten Realität gemacht hatte, und das Ziel seiner spirituellen Praxis. Und durch liebevolle Analyse brachte er jeden auf den Pfad. Er nutzt jede Gelegenheit, um Licht in die dunklen Ecken unseres Herzens zu bringen. Das hat er schon als Kind getan. Denn wurde er nicht selbst von Großvater Konda Maharaju, der ihn deshalb umso mehr liebte, der kleine Guru genannt? Ich erinnere mich, wie der alte Mann von Stolz und Freude erfüllt war, als er 1950, wenige Tage vor seinem Tod, eine Ansprache lauschte, die Baba hielt. Schon als Schulkind riet Baba seinen Klassenkameraden davon ab, Bidis und Zigaretten zu rauchen. Im Allgemeinen ließ er anregende oder abstumpfende Nahrung an sich vorübergehen. Er warnte seine Freunde vor dem Kino. Er ermutigte alle, Lieder zum Ruhme Gottes zu singen, heilige Asche aufzutragen und auf die persönliche Sauberkeit zu achten. Als er in Kamalapuram zur Schule ging, komponierte er einige Lieder gegen das Übel des Trinkens, die gefährlichen Folgen des Analphabetentums, die elenden Lebensumstände der Unberührbaren und die Erniedrigung durch dörfliche Entzweiung. Vor Jahren schrieb er ein Gesellschaftsstück, das hieß Kalamarpe, die veränderten Zeiten. Dieses Stück enthält viele volksliedartige Lieder, die die Tricks der nach Macht strebenden schildern, mit denen sie die Aufmerksamkeit der Menschen zu erringen suchen. Es beschreibt das mitleiderregende Los eines großen Dichters und Sehers, dessen Warnungen unbeachtet bleiben. Er wird von niemandem außer einem armen Bauern beachtet. Seine Kinder verarmen, Strohmänner rächen sich an ihnen für die Worte der Weisheit, die ihr Vater zu äußern wagte. Doch die Zeiten ändern sich, die Kinder gewinnen an Macht und errichten erneut das goldene Zeitalter, wo die unsterblichen Worte des Dichters wieder gesungen und in die Tat umgesetzt werden. Schon als Junge wurde Baba von Darstellern des Dorftheaters gebeten, die Dialoge ihrer Rollen zu schreiben, und immer wenn er eine Rolle übernahm, komponierte er Lieder und schrieb die Rollen für sich selbst. Stets waren diese Kompositionen von einer hohen Moral durchdrungen und überragten den Rest des Stückes. Sie erregten die Aufmerksamkeit durch ihren besonderen Stil, die Diktion und ihre Anziehungskraft. Baba schrieb auch Stücke über Parikshit und über Markandeya. Beide offenbarten neue Facetten der Wahrheit. Diese Rolle des Lehrers ist natürlich ein grundlegender Aspekt des Sai-Avatars. Niemals äußere ich ein Wort ohne Bedeutung oder handle ohne vorteilhafte Folgen, erklärte er einmal. Selbst die zufälligste Bemerkung, die er äußern mag, ist voller spiritueller Unterweisung. Einer Frau, die sich bemühte, ihr Kind ruhig zu halten, sagte er: »Schau, es sitzt neben dir, schreit, Mutter, Mutter, und erkennt nicht, dass die Mutter selbst es in ihren Armen hält. Das ist genau das, was alle hier tun. Sie erkennen nicht, dass der Herr die Mutter ist, die sie in ihren Armen hält. Sie rufen nur, Mutter, Mutter.« Als er einmal in dem Programm einer Versammlung, zu der er sprach, den Punkt Willkommensansprache las, sagte er: »Ich bin in euch, und so braucht ihr mich nicht willkommen zu heißen. Ich komme nicht, weil ihr mich ruft, oder gehe, weil ihr mich ablehnt. Er ist immer und überall der höchste Lehrer, der Freund, Philosoph und Führer. Langsam und stetig formt er den Charakter und die Einstellung jedes Menschen, der sich seiner Führung unterstellt oder den er für diese Übung auswählt. Wenn in Prashanti Nilayam oder anderswo jemand die Gita, das Ramayana, das Bhagavata Purana oder eine der Upanishaden rezitiert oder erläutert, beobachtet er die Zuhörerschaft eine Weile. Dann erklärt er, ausgelöst durch ein Wort oder einen Satz, zur Freude der Gebildeten wie auch der Ungebildeten die Unklarheiten, die sie bedrücken. Auf diese Weise enthüllte er viele Geheimnisse der heiligen Schriften. In den Ansprachen, die Baba zu Dasara, Shivaratri oder an seinem Geburtstag hält, behandelt er oft höchst philosophische Themen. Denn wie er einmal sagte: »Ihr alle seid nicht mehr jung. Ihr müsst von einer niedrigen Klasse in die nächsthöhere gehen. Durch Geschichten und Parabeln, Sprichwörter und Metaphern macht Baba jedoch selbst schwierigste philosophische Gedanken wie Illusion, Karma, Irrtum der Wahrnehmung, Neigung und Ambitionen, die Bedeutung der Tendenzen des Geistes für den Charakter der Menschen, der Kreislauf von Geburt und Tod, das Eigenschaftslose und das mit Eigenschaften Versehene. So einfach, als ob es auf der Hand liege.« Einmal sprach er an drei aufeinanderfolgenden Tagen über die Katha-Upanishad, die Kena-Upanishad und die Mundako-Upanishad und gab eine klärende Analyse der Dialektik jeder Einzelnen. Selbstverständlich beendet er jede Ansprache mit der Betonung der praktischen Schritte des spirituellen Übens. Und so bringt er seine Ansprache wieder auf die Ebene täglicher Routine und täglichen Verhaltens herab. Zu einem anderen Dajara-Fest sprach er an drei aufeinanderfolgenden Tagen über die Pfade des Handelns, der Weisheit und der Gottesliebe. Er beendete die Reihe mit dem Hinweis, dass der Pfad des Handelns zur Intensivierung der Gottesliebe führt und der Weg der Gottesliebe schließlich zur Weisheit. Oder er greift das Thema auf, über das jemand an dem Abend schon einmal in seiner Gegenwart gesprochen hat, und vervollständigt es zur Befriedigung der Tausenden von Zuhörern. Ich erinnere mich an einen Tag, als er das Thema Satsanga, Gemeinschaft mit Gottsuchern, aufgriff und beschrieb, wie diese den Menschen zur Loslösung führt, das heißt, wie die Gesellschaft mit guten Menschen einen dazu bringt, Bindungen aufzugeben. Ein anderes Mal war der Gegenstand Dienst am Nächsten und wie intelligente Menschen ihn verrichten sollten, weil zuvor jemand von sozialem Dienst gesprochen hatte. Eines Abends sprach er über die Trinität und die Funktionen von Brahma, Vishnu und Shiva, denn an jenem Tag gedachte man Dattatreyas. Zu besonderen Festtagen wie Vijaya Dashami, Shivaratri, Uttrayana, Guru Purnima und so weiter, hält er Ansprachen über die Bedeutung dieser Tage und wie man sie am nützlichsten begehen sollte. Der Geist wird vom Mond beherrscht, und jeden Monat hat der Mond 14 Tage nach Vollmond fast ganz abgenommen. So sollte der Gottsucher, der seinen Geist mit all seinen Launen, Fantasien und Ablenkungen vernichten sollte, sich in jener Nacht über alle Maßen bemühen, seine spirituellen Praktiken zu steigern, so dass der Sieg sein ist. Jene Nacht muss sozusagen Shiva, dem zerstörenden Aspekt Gottes, geweiht werden. Jeden Monat kommt die Shivaratri-Nacht und einmal im Jahr ist Mahashivaratri, das den Menschen an den Sinn seiner Existenz erinnern will. Vijaya Dashami ist der Tag, an dem die Kräfte des Guten, des reinen Selbst über die nach unten ziehenden Wünsche und Impulse siegen. Das Halbjahr, in dem die Sonne nach Norden wandert, ist der Weg zum höchsten Ziel, der Beginn des göttlichen Halbjahres, wenn die Sonne, die den Intellekt des Menschen beherrscht, selbst auf dem göttlichen Weg voranschreitet. Schwimmt mit dem Strom, sagt Baba. Die Sonne selbst zieht nach Norden, hin zum Berg Kailasa, der Selbstverwirklichung. Dies ist die beste Zeit für die spirituelle Einweihung und Praxis. Guru Purnima ist für Baba eine Gelegenheit, um seine Devotees und alle Aspiranten daran zu erinnern, die spirituellen Lehrer, die Gurus und die Weisheit, die diese verkörpern, zu verehren. Er beschreibt die wichtigsten Eigenschaften eines Gurus und gibt jedem die Kriterien an die Hand, mit denen man den Richtigen vom Falschen unterscheiden kann. Jede Ansprache Babas bringt etwas Neues, ist ein aufregendes Erlebnis und eine Freude, was ihr einzigartiges Merkmal ist. Baba nennt seine Ansprachen Mandubhojanam auf Telugu im Gegensatz zu Vindubhojanam, was andere anbieten. Das heißt, er serviert medizinische Nahrung, kein Festessen. Daher appelliert er an seine Zuhörer, auch nicht einen Teil des Mahles auszulassen oder auch nicht den Krumen eines Wortes achtlos beiseite zu werfen. Er ist der große Arzt, der gekommen ist, um zu heilen. Und so sind nicht zwei Ansprachen im Ton oder Inhalt gleich. Er sagt, ich gebe keine Lesung, ich gebe eine Mixtur. Er hat nicht ein einziges Rezept, das für alle gilt. Als er zu College-Studenten in Chittur sprach, gab er ihnen detaillierte Anweisungen, wie sie sich auf die Prüfungen vorbereiten und den Fragebogen im Prüfungsraum auf systematische Weise handhaben sollten. Er sagte, kreuzt alle Fragen an, von denen ihr annehmt, dass ihr sie richtig beantworten könnt, und beantwortet sie. Behandelt dann erst den Rest. So werdet ihr in einer besseren und selbstsichereren Verfassung sein. Er befasste sich mit Problemen wie dem Klassenzimmer und dem Sportplatz mit einer genauen Kenntnis, die wirklich bemerkenswert war. Bei einer Preisverleihung beim Distriktsportwettkampf in Penukonda sprach er darüber, wie man fälschlicherweise den Wettbewerb und den Sieg betonte, wobei Schule gegen Schule und Junge gegen Junge kämpfte. Dann wies er darauf hin, dass die geistige Verfassung, mit der Sieg oder Niederlage hingenommen wird, viel wichtiger sei als das wirkliche Ergebnis der Ereignisse. Bei einer ähnlichen Gelegenheit machte er in Manda Kasira ein Wortspiel mit dem Begriff Bahumati, der sowohl Preis als auch an viele Dinge zugleich denken bedeutet. Er erklärte: Ich betone immer einsgesinntes Denken, Single-Mindedness, niemals Bahumati oder vielgesinntes Denken, Many-Mindedness. Dann forderte er die Sieger auf, den Verlierern zu danken, denn wenn die Verlierer sich nur etwas mehr angestrengt hätten, hätten sie gewonnen und die Sieger ihres Preises beraubt. Bei der Eröffnung der Hochschule für Mädchen in Venkatagiri ließ er sich über das gute Betragen aus, welches die Schülerinnen entwickeln sollten. Geht sorgfältig mit euren Büchern um, denn eure Eltern haben viel geopfert, um sie für euch zu kaufen. Streitet nicht mit euren Brüdern und Schwestern, wodurch ihr euer Heim zu einem Hort der Unzufriedenheit macht. Beneidet nicht die Klassenkameradinnen, die reicher sind als ihr. Seid zufrieden, gebt nicht an, sprecht immer die Wahrheit, denn Falschheit ist das Ergebnis von Feigheit. Steht um 5 Uhr früh auf und setzt euch nach dem Waschen hin, geht in die Stille, jede für sich, und meditiert über den Herrn. Geht um 9 Uhr abends schlafen und bevor ihr euch hinlegt, betet zum Herrn. Sagt ihm, er möge alles annehmen, was ihr während des Tages getan habt, denn es wurde in Wahrheit und in Erfüllung der Pflicht verrichtet. Und bittet ihn, euch die Kraft zu geben, ihm und seinen Kindern zu dienen, euren Brüdern und Schwestern. Morgens dankt ihm für den Tag, der vor euch heraufdämmert, und bittet, dass euch gewährt werde, diesen Tag sinnvoll für euch und andere zu verbringen. In Mirtipadu, nahe Rajamandri, sprach er zu Dorfbewohnern über Themen ihres Lebensbereiches. Durch den Schweiß eures Angesichts transformiert ihr Schmutz und Staub in nährendes, schmackhaftes Essen für Mensch und Tier. Welch heilige Aufgabe verrichtet ihr täglich? Ich bin sehr glücklich, dass ich heute in eurer Mitte weile. Ihr ertragt unzählige Mühen und Plagen und habt volles Vertrauen in euer eigenes Selbst. Ihr geht über grüne Felder, umweht von einer kühlen Brise und unter blauem Himmel. Wie wunderbar wäre es, wenn ihr, während ihr an euren Feldern entlang geht, den Ruhm Gottes singt, der all dieser Schönheit, dieser Fülle und dieser Großartigkeit innewohnt. Verschmutzt nicht die Atmosphäre durch Worte des Zorns gegeneinander. Reinigt sie, indem ihr den Namen des Herrn wiederholt. In dem Dorf Budili, das an den Ufern des Chitravati liegt, sprach er über die Süße und Reinheit des bäuerlichen Lebens und darüber, dass das Dorf der Grundstein für die Kultur eines Landes ist. Dabei sprach er über die Notwendigkeit, für die erhaltenen Wohltaten Dankbarkeit zu empfinden, und über die Gefahr von Zersplitterung und den Wert der traditionellen religiösen Riten, wie das Singen von Gottesliedern und die Anbetung Gottes im Tempel. Wenn eine Veranstaltung in einem Krankenhaus stattfindet, gibt Baba immer einen wertvollen Rat für die Organisatoren und die versammelten Menschen. Geistige Schwäche ist die Hauptursache von Krankheit. Krankheit ist die Suche nach Angenehmem. Englisches Wortspiel: Disease is want of ease. Ein zufriedenes Gemüt ist die beste Medizin. Der Körper muss gut umsorgt werden, denn er ist das Boot, das uns hilft, das Meer der Wiedergeburten zu überqueren. Seid gut, freut euch, seid mutig, seid ehrlich, seid gelassen, seid geduldig. All dies sind Gesundheitsregeln. Die guten Eigenschaften sind die wertvollste Quelle der Gesundheit.
Singt Halleluja unserem Herrn, singt Halleluja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 10. Folge der Serie Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Samastaloka Sukhino Bhavantu.